Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Lincoln, Roosevelt, Obama. Wie der zukünftige Präsident die USA verändern und Geschichte schreiben will. Runter mit dem Zins, runter mit den Mieten. Einzelne Kantonalbanken erfüllen ihre Aufgabe nicht, sagen Kritiker. Das ABC der SVP. Amstutz, Bader, Maurer. Wir porträtieren die Kronfavoriten für Bundesrat Schmids Nachfolge. Heute den Berner Nationalrat Adrian Amstutz. Der Ölboom in Eis und Schnee weckt Lust auf Unabhängigkeit. Die Grünländerinnen und Grünländer, die heute über mehr Selbstständigkeit abstimmen, sind Thema im Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zum Nachrichtenüberblick mit Roger Brendlin.
Die Schweiz muss sich für 2009 auf eine leichte Rezession und auf höhere Arbeitslosenzahlen einstellen. Dies die Prognose der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Demnach schrumpft die Wirtschaft im kommenden Jahr um 0,2% und die Arbeitslosenquote steigt auf knapp 4%. Gemäß der OECD steht die Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern jedoch recht gut da. Ein Konjunkturprogramm sei deshalb nicht zwingend. Dass die Bevölkerung in der Schweiz wegen der Wirtschaftslage zunehmend verunsichert ist, zeigt auch der Konsumindikator der UBS. Demzufolge wurde im Oktober deutlich weniger Geld ausgegeben als im Vormonat. Der Indexwert lag erstmals seit über 2 Jahren unter dem langjährigen Durchschnitt. Und die Ökonomen rechnen mit einem weiteren Rückgang, sobald die Wirtschaftsflaute auf dem Arbeitsmarkt spürbar sei. Nun ist klar, welche Kandidaten von ihren SVP-Sektionen für die Nachfolge von Bundesrat Schmid nominiert wurden. Dem Fraktionsvorstand des Eidgenössischen Parlaments liegen 11 Vorschläge vor. Als aussichtsreiche Kandidaten gelten Kaspar Bader, Adrian Amstutz und Ueli Maurer. Letzterer wurde allerdings nicht offiziell nominiert. Die SVP des Kantons Zürich schickt Christoph Blocher ins Rennen. Der Zürcher Bezirk in Wiel hat aber in letzter Minute auch noch den Zürcher Nationalrat Bruno Zuppiger offiziell vorgeschlagen. Die definitive Nominierung entscheidet die SVP-Fraktion am Donnerstag. Im Kanton Bern erhalten die Steuerzahler für das laufende Jahr einen weiteren Steuerrabatt. Das Berner Kantonsparlament hat den Vorschlag der Regierung gebilligt. Damit werden 3% des Steuerertrags zurückgegeben. Es ist der zweite Steuerrabatt, den der Grosse Rat den bernischen Steuerzahlern für dieses Jahr gewährt. Die beiden Rabatte kosten den Kanton Bern insgesamt 230 Millionen Franken. Seit der Einführung des neuen Strafrechts vor knapp 2 Jahren verhängen Schweizer Gerichte immer häufiger Geld statt Gefängnisstrafen. Wird jemand tatsächlich zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, ist diese meist länger als ein halbes Jahr. Dies zeigen die Zahlen des Bundesamts für Statistik für 2007. Generell wurden letztes Jahr weniger Menschen verurteilt. Die Zahl der Urteile ging um 17% zurück. Insgesamt waren es 83.000. Die Schweizer Polizei und das Grenzwachkorps machen positive Erfahrungen mit der Schengen-Fahndungsdatenbank. Das heisst, Personen, nach denen im Schengen-Raum gefahndet wurde, konnten in der Schweiz angehalten werden. 100 Tage nach der Systemeinführung habe man schon 2000 Fahndungstreffer erzielt, teilte das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement mit. Diese Bilanz übersteige die Erwartungen. Die Trefferquote wäre vermutlich aber wieder zurückgehend, sobald im Zuge des Schengen-Abkommens die Grenzkontrollen wegfallen würden. Seit Mitte August haben die Schweizer Behörden Zugriff auf das Schengen-Informationssystem. Im Kanton Zürich verlangt eine Volksinitiative, dass Mundart im Kindergarten die dominierende Unterrichtssprache ist. Die Initiative ist mit 12.000 Unterschriften eingereicht worden. Der Zürcher Kantonsrat hatte im Frühling entschieden, dass Mundart und Hochdeutsch im Kindergarten den gleich hohen Stellenwert haben sollen. Die Frage, ob an den Kindergärten vermehrt Hochdeutsch unterrichtet werden soll, ist in der Deutschschweiz ein umstrittenes Thema. Viele Experten betonen, dank dem Hochdeutschunterricht könnten fremdsprachige Kindergartenkinder besser integriert werden. Der frühere deutsche Wirtschaftsminister Wolfgang Clement tritt aus seiner Partei der SPD aus. Clement begründet seinen Entscheid vor allem mit einer öffentlichen Rüge durch eine parteiinterne Schiedskommission. Diese hatte Clement getadelt, weil er sich gegen die hessische SPD-Kandidatin Ypsilanti gestellt hatte. Als weiteren Grund für den Austritt aus der SPD gab Clement an, dass sich die SPD nicht klar genug von der Linkspartei distanziere. Gewalt gegen Frauen muss bestraft werden. Dies fordert UNO-Menschenrechtskommissarin Navi Pillay in einer Erklärung, die in Genf heute veröffentlicht worden ist. Gewalt gegen Frauen werde auch heute noch vielerorts auf der Welt nicht geahndet, schreibt Pillay. So etwa in Kongo, wo in den letzten 10 Jahren Hunderttausende von Frauen getötet, vergewaltigt, geschlagen oder versklavt worden seien. In der Schweiz beginnt mit dem heutigen Tag gegen Gewalt an Frauen eine gut 2-wöchige Kampagne, die die Bevölkerung für das Thema sensibilisieren will.
12:36 Uhr, das sind die Mittagsinformationen im Rendezvous. Wie viele Clinton-Leute mag's leiden? Fragen zum neuen Regierungskabinett von Barack Obama. Worauf warten die Kantonalbanken? Fragen zur Hypothekarzinspolitik der Banken, die den Staat im Rücken haben. Bundesratsanwärter Adrian Amstutz. Wer ist der Richard Gere der Alpen? Ein Porträt. Dann potenzieller Bremsklotz in Osteuropa. Warum die EU ein Urteil aus Tschechien fürchtet. Der Coiffeurstuhl als Beichtstuhl. Wie misshandelte Frauen im Coiffeursalon Hilfe und Schutz finden sollen. Ein Pilotprojekt in Biel. Und Emanzipation von Dänemark. Grönland entscheidet heute über mehr Selbstständigkeit. Über Land und Leute erzählt deres Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann im Tagesgespräch um 13 Uhr. Mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.485 Punkten, im Plus von 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 54,44 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 20,24. Das Wetter. Heute Dienstag ist es auf der Alpen-Nordseite sowie in Nord- und Mittelbünden wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Die Temperatur steigt auf maximal 2 Grad. Im Wallis, im Tessin und im Engadin ist es oft sonnig, bei Höchstwerten um 7 Grad. Morgen Mittwoch und am Donnerstag liegt über dem Flachland häufig Hochnebel. In den Alpen und im Süden scheint dagegen meist die Sonne. Im Tessin sind am Donnerstag Hochnebelfelder auch möglich. Im Norden liegen die Temperaturen morgen und übermorgen um 0, im Süden bei 6 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr. Zurzeit liegen keine Meldungen vor.
Yes, we can und change, rief Barack Obama im Wahlkampf seinen Wählerinnen und Wählern zu. Jetzt zeigt er, wie er die Wende in den USA herbeiführen will. Er hat einen Teil seiner Regierungsmannschaft bekannt gegeben. Es sind die Wirtschaftsposten, die er zuerst besetzt hat. Und es ist auch klar, warum er diese zuerst nennt. Es sind renommierte Ökonomen. Peter Vögeli in Washington. In der Regierung sind bislang viele Berater, auch mächtige Einflussreiche aus der Clinton-Ära. Wie geschickt ist das?
Es ist das einzige realistische. Learning on the job kann und will sich die Regierung Obama nicht leisten. Im Unterschied zur Regierung von Bill Clinton, der eigentlich relativ rasch das große Defizit der Ära Bush Senior beseitigte, hat dies in der Regierung Obama allerdings nicht erste Priorität. Eine der wichtigsten Prioritäten wird ein milliardenschweres Konjunkturprogramm zur Schaffung von 2,5 Millionen Jobs sein.
Auf das Konjunkturprogramm kommen wir noch zu sprechen. Zuerst noch zu einem anderen Punkt. Beobachter sagen, Obama lehne sich an große Vorbilder wie Lincoln oder Roosevelt, indem er ins Team auch Spieler der anderen Seite einbindet. Sehen Sie solche Parallelen?
Obama vergleicht sich ja nur mit den größten amerikanischen Präsidenten und Lincoln ist tatsächlich eines seiner großen Vorbilder. Lincoln, der seine Rivalen in seine Regierung eingebunden hat, das wird jetzt immer wieder im Falle von Hillary Clinton gesagt, die Außenministerin werden soll. Aber das Wichtigste ist, Obama möchte die kulturellen Grabenkämpfe, die seit den 60er Jahren bestehen, überwinden und hat mit diesem Ansatz und dem Hinweis, dass auch Lincoln die Nation einen wollte, einen wichtigen Grundstein für seinen Wahlerfolg gelegt.
Bleiben wir bei den Vergleichen. Es wird jetzt auch gesagt, Obamas Wirtschaftsprogramm erinnere sehr an den New Deal von Präsident Roosevelt in den 30er Jahren. Was halten Sie von diesem Vergleich?
Roosevelt ist ja nicht nur einer der größten US-Präsidenten, er war vor allem zu seiner Zeit sehr umstritten. Er hat mit dem sogenannten New Deal die größte Staatsintervention in der Geschichte der USA eingeleitet. Er hat eine Epoche des starken Staates eingeleitet und wurde seinerzeit deswegen massiv angefeindet. Auch heute gibt es Konservative, die sagen, Roosevelts New Deal habe nicht funktioniert. Erst der Zweite Weltkrieg habe die US-Wirtschaft angekurbelt. Die Konservativen haben auch immer Reagan als Gegenfigur zum berühmten Roosevelt bemüht, während die Demokraten sich gerne auf Roosevelt als großes Vorbild und als Rechtfertigung für Staatsintervention beziehen. Die Vergleiche mit diesen historisch so wichtigen Figuren zeigt, dass das Konjunkturprogramm von Obama einiges zu reden gibt in den USA.
Wie teuer dieses Konjunkturprogramm sein wird, wollte der zukünftige Präsident selbst nicht sagen. Demokraten im Kongress sprachen aber von Kosten von bis zu 700 Milliarden Dollar, eine hohe Summe. Wie wird diese Zahl in den USA aufgenommen?
Bestätigt ist sie noch nicht. Dazu kommt, Obama ist noch nicht im Amt. Das heißt, der Widerstand kann sich im Moment noch nicht so richtig entzünden. Aber wenn es so kommen wird, nähern sich die Staatsinterventionen so allmählich 2 Billionen an. Und die Diskussion um die Wirksamkeit des New Deals von Roosevelt zeigt, dass sich darüber ein eigentlicher Kulturkampf in den USA entfachen wird.
Das waren Einschätzungen von deres USA-Korrespondent Peter Vögerli in Washington. Die Zinsen in der Schweiz sinken, seit die Nationalbank vor einer Woche den Leitzins überraschend stark herabgesetzt hat. Inzwischen haben die meisten Banken reagiert und die Zinssenkung an die Kunden weitergegeben, zumindest zum Teil. Die Banken behielten aber immer noch zu viel von diesem Zinsgeschenk der Nationalbank für sich, meinen Marktbeobachter. Vor allem die Kantonalbanken stehen in der Kritik. Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch.
Vor allem die Hausbesitzer, aber auch die Mieter hoffen, von der Zinssenkung der Nationalbank profitieren zu können. Sandra Burlet, Volkswirtschafterin beim Hauseigentümerverband.
Wir sind der Meinung, die Banken sollten möglichst rasch und umfassend diese Zinssenkungen weitergeben an die Hypothekarnehmer, damit dort eben eine Entlastung stattfindet.
Ein Blick auf die aktuellen Hypothekarzinsen zeigt tatsächlich, dass es zwischen den Regionen in der Schweiz, zwischen den Kantonalbanken, zum Teil deutliche Unterschiede gibt. Die St. Galler, Aargauer und Appenzeller Kantonalbanken verlangen nach wie vor 3,25% für variable Hypotheken. Die Basel-landschaftliche KB verlangt weniger als 3%. Einer, der die Hypothekarzinssätze genau analysiert, ist Adrian Wenger von der Finanzberatungsfirma VZ Vermögenszentrum.
Was man sagen kann, wenn man das Hypothekarportfolio der Kantonalbanken anschaut, dann ist vielleicht 80% der gesamten Hypotheken im Festzinsbereich drin, 20% variabel. Bei den Festhypotheken haben sie es 1:1 weitergegeben, das hat der Markt so bestimmt. Bei den variablen Hypotheken, da ist sicher noch einiges an Spielraum vorhanden.
Die Margen bei den variablen Sätzen seien also zurzeit hoch. Nochmals Adrian Wenger.
Wenn man sieht, wie die Banken sich refinanzieren für diese variablen Hypotheken, also über Kassenobligationen und über Spargelder, dann ist da eine Differenz von 2,5% vorhanden. Und das ist natürlich eine sehr, sehr gute Gewinnmarge für die Banken.
Gerade die Kantonalbanken, die zum Teil noch Staatsbanken sind, sind gefordert. Sie kontrollieren nach wie vor einen hohen Marktanteil.
Zwei Möglichkeiten gibt es. Entweder werden die variablen Hypotheken reduziert, also sie werden günstiger. Oder was auch eine Möglichkeit wäre, dass die Spargelder besser verzinst werden. Also auf der einen oder anderen Seite müsste an sich der Konsument mehr profitieren können.
Falls die Kantonalbanken und auch die übrigen Banken die variablen Zinsen nicht senken, werden viele Kunden wohl ausweichen auf alternative Finanzierungsmöglichkeiten. Die Zinssenkung der Nationalbank vor einer Woche bringt also Bewegung. Viele Hauseigentümer gehen derzeit über die Bücher.
Wer kommt nach Samuel Schmid? Jetzt steht also fest, wer alles auf dem Kandidatenkarussell der SVP Platz nimmt. Es sind insgesamt 11 Leute, die bis zum Eingabeschluss heute Vormittag auf dem Parteisekretariat der SVP gemeldet wurden. Nur wenige von ihnen haben aber reelle Chancen, in den Bundesrat gewählt zu werden. Im Rendezvous stellen wir von heute bis Donnerstag die drei aussichtsreichsten Kandidaten vor. Adrian Amstutz, Ueli Maurer und Kaspar Bader. Zu Beginn der Reihe A wie Adrian Amstutz aus dem Berner Oberland. Dieser will sich bis zum Schluss des parteiinternen Auswahlverfahrens selber nicht mehr äußern. Pascal Krauthammer hat sich darum bei anderen Politikern umgehört und im Tonarchiv gegraben.
Adrian Amstutz Internetseite ist wie leer gefegt, seine unzimperlichen Kolumnen unauffindbar, das obligate Bild mit Christoph Bloch auch das unauffindbar. Journalisten munkeln, der SVP-Bundesratskandidat habe seine Internetseite erst kürzlich gesäubert, ihm Unangenehmes gelöscht, entfernt. Geblieben ist auf jeden Fall auf der Internetseite ein Lebenslauf, ein Artikel zur zweiten Gotthardröhre und ein paar Fotos unter diesen, ein Porträt, das Amstutz von nahem zeigt, seine markanten Gesichtszüge, die sympathischen Lachfalten, die graumelierten Haare. Dieser 54-Jährige sei der schönste Politiker weit und breit, sagen viele. Die einen nennen ihn darum respektvoll, die anderen verächtlich den Alpen-Kennedy, den Richard Gere vom Oberland und Parteikollege Toni Bortoluzzi sagt:
Man darf es bei Wählern natürlich nicht unterschätzen. Ein gutes Aussehen mag nebst der Politik in Wahlen auch sich günstig auswirken. Das ist so. Und für eine Partei sind solche Leute natürlich immer auch gut, um positive Ausstrahlung für die Partei zu fördern.
Sein gutes Aussehen, sagte Adrian Amstutz vor längerem, sein gutes Aussehen sei ihm wurscht. Viel wichtiger und lieber, so Amstutz, sei ihm sein anderes Markenzeichen. Manchmal müsse man mit der Motorsäge politisieren, sagte Amstutz nämlich einst. Seither gilt er als der Mann mit der Motorsäge, als einer, der die kranken Bäume zu erkennen glaubt und fällen möchte.
Wer ich verurteile, ist Frau Wittenschlumpf, ja, die das Dreckspiel mitgemacht hat.
Dreckspiel. Amstutz weiss, was seine Klientel beispielsweise nach der Abwahl Blochers über die abtrünnige Bündnerin hören will. In seiner Kolumne im Thuner Tagblatt schreibt Amstutz zum Beispiel über diejenigen, die sich als Diebe, Drogen- und Frauenhändler in unserem Land unter dem Deckmantel der von linksgrün vorgeschobenen Menschenrechte wie Maden im Speck gütlich tun. Amstutz nutzt die Medien, um sein Weltbild zu transportieren, und er beschimpft die Medien, wenn sie sein Weltbild nicht teilen. Er sagt:
Ich weiß auch, dass ich für das auf den Deckel werde bekommen, aber es ist mir wurscht, ich kann euch sagen. Es ist mir völlig wurscht.
Adrian Amstutz, der Berner Oberländer, poltert wie ein Zürcher Hardliner. Es steht im Politiker-Rating nur leicht links von Ueli Maurer, dem anderen Kronfavoriten. Und Amstutz hatte damit parteiintern Erfolg. Gleich wie Amstutz sich vom Maurer zum Unternehmer hochgearbeitet hat, hat sich Amstutz, der ehemalige Gemeindepräsident von Sigriswil, seinen Weg auf die nationale Politbühne erkämpft. Wie Toni Bortoluzzi erzählt, mit tatkräftiger Hilfe von Mentor Christoph Blocher.
Er hat ihn mitgetragen, indem er ihn im Parteivorstand als Vizepräsident auch vorgeschlagen hat und seine Arbeit im Parlament auch gefördert hat. Das war offensichtlich.
Und so mag es SVP-intern denn auch nicht zu erstaunen, dass Amstutz heute als Nachfolger von Samuel Schmid gehandelt wird. Manche bleiben aber skeptisch. CVP-Nationalrätin Kathi Ricklin beispielsweise:
Ich finde ihn nicht sehr reflektiert. Er geht nicht in die Tiefe bei den Dossiers. Er versucht einfach seine Meinung relativ kurz und bündig eben durchzusetzen.
Auch wenn das Rüstzeug bescheiden sein mag, Adrian Amstutz aus Sigriswil könnte in 2 Wochen Bundesrat werden und sich dabei auch nochmals neu erfinden, ist der abtrünnige Hans-Jörg Hasler, heute BDP-Nationalrat, überzeugt.
Ja, ich denke, dass er eben vom Typ her etwas flexibler ist und umgänglicher als auch andere Personen, die ganz hart auf dem Zürcher Kurs politisieren der SVP.
Flexibilität, wenn die Situation es nötig macht, das also ist auch eine Qualifikation, welche die Person Amstutz auszumachen scheint. Und so erklärt sich vielleicht denn auch am besten die Internetseite von Adrian Amstutz, auf der die provokativen Texte heute genauso fehlen wie das eigentlich obligate Bild von seinem Mentor, dem umstrittenen SVP-Übervater Christoph Blocher.
Tschechien ist neben Irland das einzige EU-Land, das den Lissabon-Vertrag noch nicht ratifiziert hat. Denn das oberste Gericht Tschechiens muss das europäische Reformwerk zuerst auf seine Verfassungsmäßigkeit prüfen. Seit heute Morgen nun ist die letzte Anhörung im Gang. Gleich anschließend soll das Urteil gefällt werden. Sollten die tschechischen Richter zu einem negativen Urteil kommen, stellten sie damit nicht nur ihre eigene Regierung vor massive Probleme, sondern die ganze EU. Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann berichtet.
Es ist eine ungewohnte Aufgabe für die 15 Richter am tschechischen Verfassungsgericht. Noch nie haben sie sich mit einem internationalen Vertrag beschäftigen müssen. Vielleicht haben sie sich deswegen so lange Zeit gelassen, denn seit gut einem halben Jahr prüfen die Juristen in Brünn, ob der Lissabon-Vertrag mit der tschechischen Verfassung vereinbar ist. Konkret, ob die Verfassung die Abtretung vieler Kompetenzen an Brüssel erlaubt oder nicht. Im Frühling hatte der Senat, die obere Parlamentskammer, vor Beginn des Ratifizierungsprozesses den Vertrag ans oberste Gericht weitergeleitet. Und nun ist also vor der Urteilsverkündung noch eine Anhörung im Gang. Die Vertreter der verschiedenen Staatsorgane bringen ihre Argumente für oder gegen den Lissabon-Vertrag vor. Der Vorsitzende des Verfassungsgerichts verließ die Stellungnahmen in einem monotonen Vortragsmarathon.
Česká republika tak aktem ratifikace dává z pozice svrchovaného členského státu.
Die Skepsis gegen den Lissabon-Vertrag ist groß in Tschechien. In der Bevölkerung, die sonst mehrheitlich EU-freundlich eingestellt ist, vor allem aber bei den konservativen Politikern, die einen massiven Souveränitätsverlust für ihr Land befürchten. Wortführer der Lissabon-Gegner ist Staatspräsident Václav Klaus, der sich inzwischen europaweit einen Namen gemacht hat als gefürchteter Agitator wider alle weiteren Integrationsschritte. Klaus hält den Lissabon-Vertrag schlicht für einen Fehler.
Já se neskrývám s tím, že Lisabonskou smlouvu považuji za chybu, omyl, věc pro Evropu špatnou.
Der Vertrag sei schlecht für Europa und außerdem mache es seit dem Volksnein in Irland ohnehin keinen Sinn mehr, weiter darüber zu verhandeln.
Pro mě bez změny irského výsledku nemá smyslu o tom dále hovořit.
Die tschechische Regierung unter dem bürgerlichen Mirek Topolánek sieht das freilich ganz anders und steht weiterhin hinter dem Vertrag, den sie mit ausgehandelt hat. Sie möchte ihn so rasch wie möglich ratifizieren. Aber selbst wenn nun das Verfassungsgericht Ja zu Lissabon sagen würde, könnte der Vertrag wohl nicht mehr in diesem Jahr unter Dach und Fach gebracht werden, weil er noch den Segen von beiden Parlamentskammern braucht. Die Tschechische Republik wird also am 1. Januar den EU-Vorsitz übernehmen, ohne selber die neue EU-Grundlage anerkannt zu haben. Sollten nun aber die obersten tschechischen Richter Lissabon für nicht verfassungskonform halten, würde dies sowohl Tschechien als auch die EU vor gewaltige Probleme stellen. Brüssel würde den Vertrag wahrscheinlich nicht ändern wollen und Tschechien zu einer Verfassungsänderung drängen. In Prag jedoch kann man sich ein solches Szenario kaum vorstellen, bräuchte eine Verfassungsänderung doch eine Parlamentsmehrheit, die man seit der Trennung von der Slowakei 1993 nicht mehr erreicht hat. Ein weiteres Patt, wie es seit der Volksabstimmung in Irland besteht, wäre die Folge.
Marc Lehmann, und soeben ist bekannt geworden, dass das Urteil in Tschechien morgen bekannt gegeben wird. Geschlagen, vergewaltigt, bedroht. Jede fünfte Frau in der Schweiz wird mindestens einmal in ihrem Leben Opfer häuslicher Gewalt. Und für viele Frauen ist es immer noch ein großes Tabu, darüber zu reden. Der heutige Tag gegen Gewalt an Frauen erinnert an diese traurige Realität. Und wir stellen dazu ein Pilotprojekt aus Biel vor. Das Bieler Frauenhaus versucht seit gut einem Jahr, betroffene Frauen auf ganz besondere Art und Weise anzusprechen, mit Hilfe von Coiffeusen. Sabine Gorge.
Haare waschen, schneiden, föhnen, in Form bringen. Das ist die Arbeit von Yvonne Bossart. Dabei achtet die junge Bieler Coiffeuse aber auf bestimmte Anzeichen bei ihren Kundinnen. Anzeichen, die Hinweise auf häusliche Gewalt sein könnten. Blaue Flecken etwa oder Anspielungen im Gespräch.
Ja, da kann ich ganz fein mal schauen, nachfragen oder was vielleicht passiert ist, ob sie angeschlagen hat. Ich meine, vielfach gehört mir ja, ich bin die Stegen abgeht.
Nachfragen, zuhören und auf die Angebote des Frauenhauses hinweisen. Eine Zusatzaufgabe, die von Yvonne Bossart sehr viel Fingerspitzengefühl erfordert. Coiffeusen als Vermittlerinnen bei einem Verdacht auf häusliche Gewalt. Die Idee stammt ursprünglich aus Quebec in Kanada, wurde vom Frauenhaus Biel aufgenommen und in der Stadt Biel seit letztem April unter dem Namen Cut and Quit umgesetzt. Cut and Quit, der Name leitet sich von den sogenannten Cut-and-Go-Salons ab, die ohne Voranmeldung Haarschnitte anbieten. To cut heißt aber auch beenden, to quit, verlassen. Im übertragenen Sinn eine von Gewalt geprägte Beziehung beenden und verlassen. Insgesamt 15 Coiffeusen aus dem Raum Biel wurden seit April über häusliche Gewalt informiert und speziell geschult. Coiffeusen eigneten sich besonders gut als Vermittlerinnen, weil sie bei ihrer Arbeit viel Persönliches von ihren Kundinnen erfahren würden, sagt Lisa Studer, Sozialarbeiterin im Frauenhaus Biel und Initiantin des Projekts.
Es geht ja nicht darum, Coiffeusen auszubilden zu einer Beraterin, sondern dass sie eben wissen, wo können sie Hilfe bekommen, wohin können sie die Opfer von häuslicher Gewalt weisen, wenn es denn nötig ist.
Alle Coiffeusen sind ehrenamtlich dabei. Yvonne Bossart wurde bis jetzt mit zwei konkreten Fällen von häuslicher Gewalt konfrontiert und hat jeweils interveniert.
Schlussendlich kann man die Entscheidung nicht abnehmen für diejenige Person. Das muss sie wirklich selber machen, der Schritt. Aber ich denke, es ist schon mal gut zu wissen, dass es eine Anlaufstelle gibt, dass man das Schlupfloch hat, wo einem geholfen wird.
Was die Bieler Coiffeusen tun, ist in der Schweiz noch einmalig. Doch vielleicht nicht mehr lange. Mehrere Kantone haben beim Bieler Frauenhaus ihr Interesse an diesem Projekt bekundet. Künftig sollen Coiffeusen für das Thema häusliche Gewalt bereits in der Ausbildung sensibilisiert werden. An der Berufsschule Biel finden ab Februar entsprechende Kurse statt.
Die Seeräuber am Horn von Afrika machen praktisch täglich neue Beute und neue Erpressergeschäfte. Heute zum Beispiel kaperten sie einen jemenitischen Frachter. Einige Reedereien weichen dem Problem buchstäblich aus. Sie dirigieren ihre Schiffe nicht mehr durch den Suezkanal, sondern viel teurer auf Umwegen um die Südspitze Afrikas herum. Andere planen, ihre Schiffe zu bewaffnen. Konkret, sie wollen private Söldnertruppen an Bord nehmen, um die Schiffe gegen Piraten zu verteidigen. Doch genau das könnte zu noch mehr Gewalt führen. Fredrik Steiger.
Dutzende von Schiffen befinden sich derzeit am Horn von Afrika in den Händen von Seepiraten und Woche für Woche werden es mehr. Die Besatzungen der gekaperten Schiffe werden oft monatelang als Geiseln gehalten und fürchten um ihr Leben. Ein holländischer Kapitän, Rob Kramer, warnt deshalb davor, gegenüber den Piraten auf Gegengewalt zu setzen. Die heutigen Piraten seien keine Romantiker, sondern zu allem entschlossene Kriminelle. Werde es eng für sie, brächten sie skrupellos Seeleute um. Groß ist die Sorge auch auf dem entführten saudischen Supertanker Sirius Star. Dessen polnischer Kapitän Marek Niszki durfte über Satellitentelefon der britischen BBC sagen:
We are generally okay. All crew and officers are in a good shape.
Zurzeit gehe es allen ordentlich, Offizieren wie Matrosen.
And what we reckon, everything is going in the right direction.
Und glücklicherweise entwickle sich die Lage günstig, er meint damit, in Richtung Verhandlungen. An deren Ende winkt den Piraten erneut ein Lösegeld in Millionenhöhe. Die Reedereien fürchten immer mehr und immer höhere Lösegeldforderungen. Die einen lenken deshalb bereits ihre Schiffe um die Südspitze Afrikas, etwa die dänische Reederei Maersk, eine der größten der Welt. Ihre langsamen Tanker und Massengutschiffe müssen nun statt des Suezkanals den Umweg nehmen. Auf bewaffneten Begleitschutz will Maersk jedoch verzichten, weil dadurch die Situation weiter eskaliere. Andere Reedereien setzen aber auf private Sicherheitsfirmen, etwa auf die wegen ihres unzimperlichen Vorgehens berüchtigte US-Söldnerfirma Blackwater. Sie wittert am Horn von Afrika ein großes Geschäft. Bereits hat sie ein Schiff eigens für die Piratenbekämpfung umgebaut, rüstet nun weitere um und hofft auf rege Nachfrage. Außerdem werden bewaffnete Sicherheitsleute angeboten, welche es Handels- oder Passagierschiffen erlauben sollen, sich gegen angreifende Piraten zu wehren. Laut internationalem Seerecht und nationalen Gesetzen dürfen Besatzungen ziviler Schiffe keine Waffen tragen, aus gutem Grund. Denn sonst können Matrosen oder sogar Passagiere zu Akteuren in einem bewaffneten Kampf und damit zu Zielscheiben werden. Dasselbe kann passieren, wenn Schiffe von Soldaten, was inzwischen die Franzosen oder Russen anbieten, oder von privaten Söldnern begleitet werden. Wie übel es ausgehen kann, wenn sich Piraterieopfer wehren, zeigte sich, als die Besatzung eines nordkoreanischen Frachters Widerstand leistete. Am Ende kamen ein Dutzend Piraten um, aber auch mehrere nordkoreanische Matrosen.
Fredrik Steiger.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.